NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Sie verstehen, ich bin sehr müde. Und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau.
Eine traurige Sensation im Jahr 1974. Der Schriftsteller Alexander Solschenizin steht auf dem Flughafen in Frankfurt, aber nicht freiwillig. Der Literaturnobelpreisträger war in seiner Heimat, der Sowjetunion, verhaftet und sofort ausgewiesen worden. Vor 100 Jahren wurde Alexander Solschenizin geboren. Wir schauen in dieser Sendung zurück auf sein Leben und seine enorme politische Wirkung. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem stellen wir ein Buch über das Jahr 1949 vor. Ein Schlüsseljahr der Nachkriegszeit, in dem sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR gegründet wurden. Zuerst aber zu einem Ereignis ein Jahr zuvor, 1948, also vor 70 Jahren, ein Ereignis von weltweiter Bedeutung. Es war die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Dass alle Menschen gleich seien, kann nur jemand behaupten, der mit geschlossenen Augen durch die Welt geht. Aber gleichberechtigt, ja, das sind sie oder sollten es jedenfalls sein. In all ihrer Unterschiedlichkeit nach Hautfarbe, Mentalität, Geschlecht, politischer Überzeugung, vielleicht Religion, in all dieser Unterschiedlichkeit haben alle Menschen gleiche Rechte. Das war die große Aussage der Menschenrechtserklärung vom 10. Dezember 1948. Und auch wenn diese Rechte, wie jeder weiß, ständig missachtet werden, war es ein großer Schritt, sie einmal klar und öffentlich zu formulieren, vom Verbot der Diskriminierung über ein Verbot der Folter bis zur Meinungsfreiheit. All das war und ist bis heute nicht selbstverständlich, und schon damals wurde die Menschenrechtserklärung nicht einstimmig verabschiedet. Georg Schwarte beschreibt den langen Weg zu diesem großen Dokument.
An incident that reflects the mood of an impatient world interrupts proceedings at the United Nations Assembly.
18. November 1948, die Nachrichtensender berichten Ungewöhnliches. Die UN-Generalversammlung tagt derzeit in Paris. Seit Wochen verhandeln sie, streiten, diskutieren. An diesem 18. November aber kommt es zum Eklat. Ein Mann steht auf im Zuschauerraum. Ich unterbreche diese Sitzung, brüllt er. Delegierte, ich unterbreche Sie hiermit im Namen des Weltvolkes, das hier nicht vertreten ist. Tumult bricht aus. Gary Davis, der Zwischenrufer, abgeführt, verhaftet. Er hatte zuvor seinen amerikanischen Pass abgegeben, sich selbst zum Weltbürger Nummer 1 erklärt. Und jetzt, da die Generalversammlung hier über allgemeine Menschenrechte stritt, war seine Idee in der Welt. Eine Weltregierung, ein Weltvolk, ein Recht für alle. Gary Davis, über Nacht berühmt.
Here's Gary Davis.
World Citizen Number One, Gary Davis.
Gary Davis.
Gary Davis.
Gary Davis.
Gary Davis.
Gary Davis.
Der Amerikaner, der als Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg Tod und Verderben über Brandenburg abwarf, er machte Schlagzeilen. Immer mehr demonstrieren vor den Konferenztüren in Paris. Hunderte, dann Tausende. Einstein, Albert Schweitzer, Albert Camus unterstützten die Idee, der Welt ein Recht zu geben. So groß wird der Druck, dass Unglaubliches geschieht. Eleanor Roosevelt, die Witwe des US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt, sie saß der UN-Menschenrechtskommission vor. Sie hatte mit einem Kanadier, einem Libanesen, zwei Franzosen und einem Chinesen geschrieben, was jetzt zur Abstimmung stehen sollte: 30 allgemeine Menschenrechte.
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Man stehe an der Schwelle eines großen Ereignisses für die Menschheit. Diese Erklärung der allgemeinen Menschenrechte, eine Magna Carta für alle Welt, sagt sie, die unermüdlich für diesen 1300 Wörter langen, 30 Artikel umfassenden Text gekämpft hatte. Gary Davis, der Weltbürger Nummer 1, aber verlieh diesem Kampf am Ende Flügel. Am 10. Dezember schließlich zählten sie aus, 56 Nationen stimmberechtigt.
Abstain, Sowjetunion, abstain, United Kingdom, yes, United States, yes.
48 Ja-Stimmen, 8 Enthaltungen, darunter neben Saudi-Arabien und dem Apartheidstaat Südafrika, die Ostblockstaaten, Ukraine, Weißrussland, Polen, die CSSR, Jugoslawien und die Sowjetunion. Der Ost-West-Konflikt schon geboren, der Kalte Krieg zog herauf, hier aber schaffte die Menschheit, was niemand für möglich gehalten hatte, 30 Artikel, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
The first article of the Universal Declaration is clear. All human beings are born free and equal in dignity and rights.
Liest 70 Jahre später der heutige UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Artikel 1 der Menschenrechtserklärung vor. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Der damalige Präsident der UN-Generalversammlung, Herbert Evatt, fasst vor 70 Jahren an jenem 10. Dezember den historischen Moment zusammen.
It is the first occasion on which the organized community
Es ist das erste Mal, dass die organisierte Gemeinschaft der Menschheit allgemeine Menschenrechte und fundamentale Freiheiten deklariert hat. Und Millionen Männer und Frauen der Welt, auch jenseits von Paris und New York, werden mit Hoffnung auf dieses Dokument schauen. Ein Dokument, das rechtlich keine Nation bindet, nicht einklagbar ist, den Völkermord in Ruanda nicht verhinderte, auch nicht das Sterben heute in Syrien, im Jemen. Kofi Annan, einer der großen Charismatiker der Vereinten Nationen, einst UN-Generalsekretär, formulierte es so: Menschenrechte fänden sich nicht in verstaubten Bibliotheken des Rechts, sie fänden sich in den Herzen der Menschen.
Human rights are not to be found in dusty legal libraries, but in the hearts and minds of human beings.
Eleanor Roosevelt hatte damals eigentlich einen völkerrechtlich bindenden Menschenrechtspakt im Sinn gehabt, aus gutem Grund. Denn 70 Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist die allgemeine Bewertung der Menschenrechtslage eher verheerend.
This is a terrible moment, I think, not just for the UN, but really for the world in terms of, you know, human rights and human rights violations.
Sagt Shireen Tedros, Chefin von Amnesty International in New York. Myanmar, Jemen, Giftgas in Syrien, die Ermordung des Journalisten Khashoggi durch Saudi-Arabien. Trotz der Menschenrechte. Aber obwohl Menschenrechtsorganisationen in 190 Staaten dieser Welt Verstöße gegen die Menschenrechte auflisten, sagt die Amnesty-Mitarbeiterin, die allgemeinen Menschenrechte, sie seien erwachsen aus den Gräbern der Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges. Auch das Dokument selbst verdiene, niemals vergessen zu werden. Das erste Mal, dass die Welt aufstand und sagte, wir verdienen allgemeine Menschenrechte, weil wir Menschen sind, nicht wegen unserer Herkunft oder Rasse. Und dass für diese Erkenntnis Millionen Menschen sterben mussten, sollten wir nie vergessen. Das Recht auf Leben, das Recht auf Asyl, das Recht auf Arbeit und gleichen Lohn, alles Menschenrechte. Das jetzt, 70 Jahre nach der Verabschiedung, immer mehr Staaten, vorneweg die USA unter Präsident Trump, sich zurückziehen, multilaterale Übereinkünfte aufkündigen, allgemeingültige Regeln in Frage stellen, das, sagt Shireen Tedros von Amnesty International, sei die wirkliche Gefahr.
There has to be a baseline of rules that we don't violate. And this is what is under attack right now. And that's very dangerous.
Kofi Annan, der verstorbene UN-Generalsekretär, glaubte bis zuletzt an das Gute im Menschen. Denn das Gute, die menschliche Natur, habe die allgemeinen Menschenrechte erst möglich gemacht.
Fundamental human rights are a product of human nature. Indeed, human life itself.
Die Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren, das war ein Rückblick von Georg Schwarte. Und jetzt nur ein kleiner zeitlicher Schritt ins Jahr 1949, das lange deutsche Jahr, wie es Christian Bomarius nennt. Der Publizist entwickelt in seinem neuen Buch ein Panorama dieses Jahres, in dem so viele Weichen gestellt wurden, allein schon mit der Gründung von gleich zwei deutschen Staaten. Claudia Venor hat mit dem Autor gesprochen und skizziert die Zeit vor 70 Jahren.
In den ersten Nachkriegsjahren ging es den drei westlichen Siegermächten im Wesentlichen um die berühmten vier Ds: Denazifizierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung und vor allem Demokratisierung. Die Ostdeutschen im sowjetischen Machtbereich blieben außen vor und West-Berlin wurde unter alliiertem Sonderstatus zur Insel. Bereit für die Demokratie, wie man nach der Nazi-Diktatur hätte erwarten können, war die Mehrheit der Westdeutschen jedoch nicht. Ohne Druck ging es also nicht, so Buchautor Christian Bomarius.
Die Westdeutschen müssen sich an die Vorstellung gewöhnen, dass sie tatsächlich noch einmal in einer Demokratie werden leben müssen, die nicht mehr ihnen zufiel, wie vielleicht noch die in Weimar, sondern die oktroyiert war. Natürlich war das eine Anordnung der Siegermächte, ihr müsst Demokraten werden.
Ein Memorandum der Amerikaner, Briten und Franzosen sah die Gründung eines föderalen Staates vor und befahl die Verfassungsbildung. In Ostdeutschland zementierten die Russen dagegen eine Zone nach sowjetischem Muster. Welche einschneidenden Folgen das haben würde, sorgte damals nicht nur den FDP-Politiker und späteren ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss.
Das Memorandum von London will auf der einen Seite der deutschen Einheit eine Lebenschance geben, auf der anderen Seite offenbar die deutschen Länder zu den Trägern dieser Staatlichkeit machen. Zwischen diesen beiden Thesen muss der Ausgleich gefunden werden.
Trotz der Sorge um die Teilung Deutschlands schritt der Aufbau eines separaten westdeutschen Staates voran. Auf Heuss sowie auf 60 weitere Männer und 4 Frauen kam nun erst einmal die schwierige Aufgabe der Ausarbeitung einer Verfassung zu. Am 1. September 1948 konstituierte sich dazu der Parlamentarische Rat in Bonn. Das Radio war immer dabei.
Eben füllen sich die langen Bänke mit den dazugehörigen parlamentarischen Mitgliedern, Pressevertretern, Beobachtern, Gästen und so weiter. Die Scheinwerfer der Wochenschau flammen jetzt auf und wir warten jetzt zunächst auf die Wahl des Präsidenten.
Konrad Adenauer, 73 Jahre alt, wurde zum Vorsitzenden des Parlamentarischen Rats gewählt. Dieser tagte fortan in Herrenchiemsee. Zu der Zeit war die D-Mark auch im Westteil Berlins bereits die neue Währung. Auch das hatte die Supermächte auf Konfrontationskurs und Berlin in die Blockade geführt. Die Sowjets sahen ihren Machtbereich gefährdet und hatten sämtliche Zufahrtswege nach Berlin abgeriegelt. Die einstige Hauptstadt des Terrors, wie Christian Bomarius schreibt, wurde über Nacht zum Vorposten der freien Welt, versorgt über die alliierte Luftbrücke. Schlagerstar Bully Bulan landete mit seinem Lied »Ich hab noch einen Koffer in Berlin«, einen Radiohit, jedenfalls bei den Westdeutschen.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Das Demokratisierungsprogramm der Westalliierten gestaltete sich als mühsamer Prozess. Christian Bomarius lässt in seinem Buch 1949 Zeitzeugen sprechen.
Ich habe mir gedacht, ich lasse einfach mal die Deutschen dieser Jahre reden. Also ich zitiere viel aus Tagebüchern, Briefen, politischen Schriften, Zeitungstexten. Und die Frage, die mich leitete durch das Buch, war: Wie reif waren die Deutschen für die Demokratie? Und die Antwort fällt dann leider ein bisschen sehr nüchtern aus, nämlich sie kann nur lauten, gar nicht. Die Amerikaner waren völlig entsetzt, dass ihre Umerziehungsbemühungen offenbar völlig vergeblich waren.
Mehr als 50% outeten sich damals in Umfragen als Antisemiten. Die De- oder Entnazifizierung stockte und wurde ganz und gar zur Farce, als viele Nazis wieder in ihre Ämter zurückkehren konnten. Abgesehen von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen endeten spätere Verfahren fast alle mit Freisprüchen. Der Journalist und Autor Christian Bomarius nennt dafür einen wichtigen Grund.
Das muss man, glaube ich, vorab sagen, dass in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 80-90% der Gerichtspräsidenten alte Nazis waren. Also hier urteilten Nazis über Nazis. Dass dabei nichts Gutes draus werden konnte, leuchtet sofort ein.
Erstaunlicherweise gingen von Millionen Deutschen, die einen Entnazifizierungsfragebogen erhielten, der sie mit ihrer Vergangenheit konfrontierte, 95% als Mitläufer oder Entlastete durch. 3/4 der jungen Deutschen hielten den Nationalsozialismus immer noch für eine prinzipiell gute Idee. Christian Bomarius beschreibt in seinem Buch 1949 die resignierenden Einsichten und Befürchtungen der Westmächte.
So schlimm, dass die Amerikaner sich sicher waren, wenn wir hier mal abrücken als Siegermacht, dann kommt der Führer, natürlich nicht der Alte, aber ein neuer zurück. Die Deutschen verlangen einen Nationalisten als Führer eines nationalistisch denkenden Volkes. Das war die Haltung der Amerikaner. Und sie lagen damit vollkommen richtig. Es war so.
Die Mehrheit der Deutschen nahm so gut wie keine Notiz von der Arbeit des Parlamentarischen Rats, der um die Artikel im Grundgesetz rang. Unermüdlich kämpfte eine der sogenannten Mütter des Grundgesetzes für die Gleichberechtigung. Die Notarin Elisabeth Selbert setzte am Ende durch, dass es in Artikel 3 hieß, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Später schilderte sie, wie ihr dieser Coup gelungen war.
Damals kamen körbeweise Protestschreiben etwa um die Weihnachtszeit 1948 im Rat an. Darunter, ich glaube, 60.000 Metallarbeiterinnen, die dann verlangten, dass meine Formulierung akzeptiert wurde. Das hat natürlich dann eingeschlagen wie ein revolutionärer Akt.
Ein Riesenerfolg, auch wenn der Kampf um die völlige Gleichstellung danach weiterging und bis heute andauert. Im Mai 1949 verabschiedete die verfassungsgebende Versammlung mehrheitlich das Grundgesetz. Kurz danach wurde auch die Berlin-Blockade nach fast einem Jahr beendet. Der Radiosender RIAS fuhr mit Lautsprecherwagen durch die Stadt.
Achtung, Achtung, hier ist RIAS Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte über die Aufhebung der Berliner Blockade.
Hallo. Im Parlamentarischen Rat rückte die große Stunde der feierlichen Verkündung des Grundgesetzes näher. Dessen Mitglieder waren übrigens alles andere als repräsentativ für die Gesellschaft. Dazu zählten ehemalige Weimarer Reichstagsabgeordnete, Widerstandskämpfer oder Opfer der Nazis wie Konrad Adenauer, der am 23. Mai 1949 in Bonn an die Mikrofone trat.
Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft.
Damit war die Bundesrepublik gegründet und die deutsche Teilung Realität. Die Reaktion im Osten folgte prompt mit der Staatsgründung der DDR. Wilhelm Pieck, der erste und einzige Präsident der DDR.
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird die starke und scharfe Waffe des werktätigen Volkes gegen alle reaktionären Angriffe sein, mit der das schaffende deutsche Volk in Stadt und Land die Demokratische Republik errichtet und schließlich ein freies, sozialistisches Deutschland aufbauen wird.
Die Westdeutschen hatten nun zwar ein Grundgesetz, aber immer noch kein Verhältnis zur Demokratie. Sie mussten erst lernen, sich als Bundesbürger zu begreifen. Demokraten waren sie bis in die 60er Jahre hinein, wie Christian Bomarius erklärt, aber mehrheitlich nicht.
Damals kehrte ja auch nach langen vergeblichen Versuchen Fritz Bauer zurück, der dann später Generalstaatsanwalt wurde in Frankfurt am Main, ein Jude und Sozialist, SPD-Mann. Und Fritz Bauer hat aber dann wirklich die Verhältnisse zum Tanzen gebracht in der Justiz. Er war dann unter anderem derjenige, der dafür sorgte, dass Eichmann einen Prozess bekam und dann aber vor allem eben auch das Auschwitz-Verfahren. Und das war ein Startschuss lange vor 68, der doch klargemacht hat, jetzt verändert sich was. Und für mich ist eigentlich dieses Auschwitz-Verfahren Anfang der 60er Jahre der Startschuss zur Demokratiebildung.
In seinem Buch 1949 dokumentiert Bomarius, welcher Hass dem Emigranten und Schriftsteller Thomas Mann bei seinen ersten Auftritten in Deutschland entgegenschlug. Mann, zurück aus dem kalifornischen Exil, erhielt 1949 in Frankfurt den Goethe-Preis. Er griff den Vorwurf des Vaterlandsverräters in seiner Dankesrede 1949 auf.
Unwissend und erfahrungslos in bequemster Lebenslage hätte ich der Tragödie meines Volkes von Weitem zugesehen und ins Blaue hinein darüber geschwätzt. Er kann sagen, schrieb jemand, frei nach Goethe, er kann sagen, er sei nicht dabei gewesen. Nicht doch, meine geehrten Hörer, ich bin dabei gewesen.
Die Demokratie sieht Christian Bomarius auch heute wieder in Gefahr. Er überrascht mit einem verblüffenden Gedanken, nämlich den Satz Thilo Sarrazins, Deutschland schafft sich ab, endlich ernst zu nehmen. Wie ist das zu verstehen?
Das musste ein bewusster Schritt sein, der Abschaffung. Wir wollen nicht mehr so sein wie unsere Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, sondern wir wollen was ganz Neues sein, nämlich Bundesbürger. Sprich solche, die auf dem Grundgesetz agieren. Insofern ist das, was Herr Sarrazin vor ein paar Jahren sagte, Deutschland schafft sich ab, die beste Nachricht, die die Alliierten am liebsten damals schon gehört hätten, leider nicht zu hören bekamen. Aber Deutschland schafft sich ab, ist im Grunde eine fantastische Nachricht für die Weltgemeinschaft.
Demokratisierung war und bleibt ein lebenslanger Lernprozess. Das versteht, wer das gut recherchierte, auch mit feinem Humor geschriebene Buch über die entscheidenden Jahre 1948 bis 1949 von Christian Bomarius gelesen hat.
Das wussten wahrscheinlich viele Mitglieder im Parlamentarischen Rat nicht, was für ein Menschenbild sie da überhaupt postulieren. Wenn es heißt, die Menschenwürde ist unantastbar, dann meint das eben nicht nur, die Deutschen sollen dich respektieren, dann gilt das eben für alle Menschen.
Christian Bomarius, Autor des Buches mit dem Titel 1949, das lange deutsche Jahr, erschienen ist es im Drömer Verlag. Claudia Venor hat mit dem Autor gesprochen. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Am kommenden Dienstag wäre Alexander Solschenizyn 100 Jahre alt geworden. Viele werden diese eindrucksvolle Gestalt mit dem langen Bart noch in Erinnerung haben. Solschenizyn starb 2008 im Alter von knapp 90 Jahren. Nun sind Geburtstage von Schriftstellern an sich kein Hauptthema hier im Forum Zeitgeschichte. Bei ihm aber ist das anders. Denn kaum ein anderer Autor hat im 20. Jahrhundert mit solcher Wucht in den politischen Raum hineingewirkt. Das galt selbstverständlich für Russland bzw. die damalige Sowjetunion. Vor allem Solschenizyns Roman »Der Archipel Gulag« hat das stalinistische Lagersystem schonungslos beschrieben. Aber dieser Roman ist auch im Westen eingeschlagen wie kaum ein anderes Buch. Vor allem in Frankreich hat er einer Generation von Linksintellektuellen die Augen geöffnet für die Verbrechen des Ostblock-Kommunismus, obwohl man die eigentlich auch ohne diesen Roman recht gut erkennen konnte. 1974 wurde Solschenizyn verhaftet und kurzerhand in ein Flugzeug nach Frankfurt gesetzt. Was damals in ihm vorging, hat er selbst notiert.
Es ist wirklich geschehen. Kein Traum. Dieser Flug ist ein Symbol. 50 Jahre im Rücken sind abgeschnitten. Ein paar liegen irgendwo noch vor mir. Dies Hängen in der Luft ist wie ein Erwägen. Hast du auch richtig gelebt? Mach jetzt keinen Fehler. Die neue Welt bringt neue Schwierigkeiten. Zu Hause. Was haben sie bei der Hausdurchsuchung erbeutet? Wie mag es ihnen allen jetzt gehen?
Die neue Welt ist der Westen. 13. Februar 1974, Aeroflot, Flug SU-257. An Bord, nicht freiwillig, der Literaturnobelpreisträger und prominente Kritiker des sowjetischen Systems Alexander Solschenizyn. Am Vortag war Solschenizyn in seiner Moskauer Wohnung verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden. Anklage: Hochverrat. Die Ausbürgerung aus der Sowjetunion folgte. In der Tagesschau schilderte der Moskauer Korrespondent Fritz Pleitgen die Geschehnisse.
Frau Natalia Solschenizyn war bestürzt, als sie heute Mittag erfuhr, dass sich ihr Mann auf dem Wege in die Bundesrepublik befände. Sie erhielt die Nachricht von Freunden. Später erklärte Frau Solschenizyn, sie könne es nicht eher glauben, bis sie die Stimme ihres Mannes gehört habe. Sie sei sicher, ihr Mann würde sie anrufen, sobald er nur könne. Im Übrigen sei die Ausweisung von Alexander Solschenizyn eine Gewalttat, die gegen seinen Willen, gegen sein Herz und gegen seine Seele erfolgt sei.
Deutschen Boden hatte er zuletzt als Offizier der Roten Armee im Februar 1945 in Ostpreußen betreten. Jetzt begrüßt ihn ein Beamter des Deutschen Auswärtigen Amtes und bringt ihn ins Landhaus von Heinrich Böll in die Eifel.
Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau. Nur heute am Morgen, ich war im Gefängnis.
Erst wenige Wochen zuvor war Archipel Gulag im Westen erschienen. Damals eine Weltsensation, Literatur und Sachbuch zugleich. Solzhenitsyns Sicht auf die Geschichte der Sowjetunion. Mit ihr widerspricht er allen Glaubenssätzen der marxistischen Ideologie. Selbst dem heiligen Lenin erteilt er eine radikale Absage. Am Manuskript hatte er 10 Jahre, von 1958 bis 1968, gearbeitet. Ein ausgeklügeltes Netz von Helfern hält das Manuskript sicher im Versteck. Solzhenitsyns Motive für dieses Werk konnte der Geheimdienst im Oktober 1965 mithören. In der verwandten Wohnung eines Freundes spricht er ganz offen darüber. 1992 gelangten diese Akten an die Öffentlichkeit.
Ich bin gegenwärtig etwas verzweifelt. Ich habe das Gefühl, dass bald die Zeit kommen wird, in der man etwas über die Oktoberrevolution hören will und Erklärungen verlangt. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Erklärungen mit künstlerischen Mitteln geben kann. Und ich muss sie geben. Das ist gegenwärtig meine Hauptaufgabe. Der Archipel wird eine verheerende Wirkung haben. Ich muss jetzt Zeit gewinnen, um den Archipel zu schreiben. Ich arbeite unerlässlich daran, habe alles andere dafür geopfert.
Geboren 1918 im südrussischen Kislowodsk, studiert Solzhenitsyn ab 1936 in Rostow Mathematik und Physik. Es war die Zeit der Euphorie. Stalin begeistert seine Anhänger. Jetzt werde endlich der Sozialismus konsequent aufgebaut. Rasend schnell, kompromisslos, mit riesigen neuen Fabriken und einer kollektivierten Landwirtschaft. Es war zugleich die Zeit der Verzweiflung, der Verfolgten, der willkürlichen Schauprozesse und alltäglichen Denunziation. Dann der Krieg der Deutschen gegen die Sowjetunion. Ab Herbst 1942 ist Solzhenitsyn als Artillerieoffizier ununterbrochen an der Front, erhält Auszeichnungen und ist bei Vorgesetzten und Soldaten beliebt. Am 8. Februar 1945 wird er vom Geheimdienst verhaftet. In Briefen hatte er sich kritisch über Stalin geäußert. Das Urteil? 8 Jahre Lagerhaft. Die erste Zeit verbringt er im nördlichen Kasachstan. Sklavenarbeit im Kohlebergbau, Hunger, 30 Grad Kälte oder Hitze, Krankheiten, Überlebenskampf. Dann 4 Jahre als Mathematiker in einem Speziallager für Wissenschaftler. ...1953 wird Solzhenitsyn entlassen. Die Lagererfahrung prägt sein frühes literarisches Schaffen. 1962 wird auf Initiative des KPdSU-Parteichefs Nikita Chruschtschow seine Lagernovelle »Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch« gedruckt. Der gefangene Schuchow hatte schon Jahre im Lager verbracht, auf ein Ende hoffte er nicht. Er lebt als Mensch von Tag zu Tag, sein Überlebenswille, der nicht gegen andere gerichtet ist, gibt ihm eine stille Würde. Und so endet auch dieser Tag des Iwan Denissowitsch Schuchow.
Er hatte heute viel Glück gehabt. Er musste nicht in den Bunker. Die Brigade wurde nicht in die Soss-Siedlung abkommandiert. Zum Mittagessen hat er einen Schlag Grütze geschnorrt. Der Brigadier hatte gute Prozente für sie herausgeschlagen. Und er ist nicht krank geworden. Hatte sich wieder aufgerappelt. Ein Tag war vergangen, durch nichts getrübt. Ein fast glücklicher Tag.
Eine literarische Sensation. 40.000 Exemplare waren sofort ausverkauft. Rezensionen lobten das außergewöhnliche Talent des Autors. Doch die Euphorie verflog schnell. 1964 wurde der KP-Chef Chruschtschow gestürzt. Unter seinem Nachfolger Leonid Brezhnev war kein Raum mehr für Kritik der Stalinzeit. Die Geheimpolizei unter Juri Andropow ist bereit, aktiv gegen kritische Schriftsteller und Andersdenkende vorzugehen. Und so waren die Jahre 1968 bis 1970 gekennzeichnet von einer bösen Kampagne gegen Solzhenitsyn. Schizophrener, Volksschädling, Verräter, Nazi-Kollaborateur waren nur einige der Beleidigungen, die in Artikeln der Staatsmedien verwendet wurden.
Telegramm erhalten. Bedanke mich. In der Verleihung des Nobelpreises sehe ich Tribut an russische Literatur und unsere schwere Geschichte. Beabsichtige, nach Stockholm zu kommen und den Preis persönlich zu empfangen.
1970 erhält er den Nobelpreis für Literatur. Heftige Reaktionen der sowjetischen Presse ließen Solzhenitsyn von seinen Reiseplänen Abstand nehmen. Er befürchtete, dass ihm die Rückreise in die Heimat verwehrt würde. Ende August 1973 kann der KGB das versteckte Manuskript von Archipel Gulag finden. Mit der Veröffentlichung im Dezember des gleichen Jahres in Paris wird Solzhenitsyn Hassfigur Nummer 1 in der Sowjetunion. 1974 ausgewiesen, lebt er 20 Jahre im Westen, kurz in Deutschland, dann die längste Zeit in den USA. Erst nach dem Untergang der Sowjetunion kehrt er in seine Heimat zurück und stirbt dort 2008.
Alexander Solschenizyn, vor 100 Jahren geboren, vor 10 Jahren gestorben, das war ein Porträt des einflussreichen Autors von Michael Haenel. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.